Ja, vielen Dank nochmal für die Vorstellung und natürlich auch für die Einladung in die Schweiz. Nicht ganz so häufig für unsereinen, umso schöner. Ich bin gebeten worden, über die 20er Jahre zu sprechen und ein bisschen daran zu erinnern. Also wir haben eigentlich jetzt relativ wenig wirklich über die konkrete Oktoberrevolution gehört und dann auch den darauf folgenden Bürgerkrieg. Das habe ich jetzt auch nicht parat. Ich bringe ein paar Sachen rein. Vielleicht kommt man dann bei Bedarf noch in der Diskussion darauf zurück. Aber ich will sozusagen beginnen eigentlich mit dem Punkt Ende des Bürgerkriegs 1921, mit einem bisschen auch natürlich Rückblick. Und einsteigen kann man natürlich, wie so häufig bei solchen Prozessen, erstmal damit, dass es auch den Bolschewiki so ergangen ist, dass sie eine Revolution gemacht haben, die sie so vorher nicht gedacht haben. Und dass die Situation am Ende eine ganz andere war, als die sie sich vorgestellt haben, wenn sie sich überhaupt etwas vorgestellt haben, wie der Prozess entsprechend läuft, obwohl das natürlich sicherlich der Fall gewesen ist. Also 1921, das Ende des Bürgerkriegs, ist einfach ein Bruchpunkt und es macht Sinn, nochmal zu gucken, was eigentlich in der damaligen Situation, an dem Ausgangspunkt, wir haben das gestern ja schon gehört, Aufstand von Kronstadt als Höhepunkt oder als Wendepunkt, auch in einem gewissen Sinne als Wendepunkt dieser Revolution am Ende des Bürgerkriegs, was eigentlich das damals vorliegende Erbe gewesen ist, sowohl vom Krieg, vom Ersten Weltkrieg, als auch von der Revolution und vom Bürgerkrieg. Also das war ja ein Prozess von 1914 bis 1921, war ja ein permanenter Gewalt- und Kriegszustand. Wie gesagt, entweder in Form des Weltkrieges, der Revolution oder dann des Bürgerkrieges. Und wenn man das nochmal versucht, grob vorzustellen, was ist dieses Erbe, kann man sicherlich allgemein erstmal nochmal oder muss man allgemein nochmal daran erinnern, dass Russland dann, also Sowjetrussland, natürlich eine lange Tradition, eine lange tiefe Tradition der Rückständigkeit und der Unterentwicklung gesellschaftlichen, ökonomischen zu tun hat, also der ökonomischen Unterentwicklung. Es war überwiegend ein rückständiges Agrarland mit einem kleinen, qualitativ wichtigen, aber nichtsdestotrotz quantitativ kleinen industriellen Feld, der natürlich dann wesentlich für die proletarische Bewegung und auch für den proletarischen Teilcharakter dieser Revolution verantwortlich war. Also diese Tradition des rückständigen Agrarlands war natürlich durch den Krieg, durch die Revolution und dann nochmal durch den Bürgerkrieg, durch den sogenannten Kriegskommunismus nochmal aktualisiert, weil eigentlich alle Hilfsmittel, alle Grundlagen sozusagen hier aufs Äußerste angespannt und dann auch eigentlich ausgezehrt waren. Wir haben eine politische Tradition eben nicht der westlichen, liberalen, breiten, repräsentativen Demokratie, sondern der Zarismus war eine absolute Monarchie, ein autokratisches System der Selbstherrschaft, wo es nichts Vergleichbares dem gab, was wir heute uns angewöhnt haben, unter Zivilgesellschaft zu benennen. Und wir haben auch eine kulturelle Tradition des ausgesprochen niedrigen Kulturniveaus der Massen. Das betrifft natürlich auch die Arbeiterschaft, aber vor allen Dingen natürlich die Bauernschaft. Also da könnte man viele, viele Anekdoten erzählen, auch im geistigen Mittelalter hier noch die Mehrheit der Menschen gelebt hat. Diese Tradition von Rückständigkeit und Unterentwicklung ist, das wäre jetzt dann der zweite Punkt, natürlich durch den Krieg und den Bürgerkrieg nochmal verschärft worden, wirklich im Sinne von Armut und Mangel von unvorstellbaren Ausmaßen. Ein Autor, der gute Isaac Deutscher, den ihr hier neu aufgelegt habt, hat das hinten in einem wunderbaren Text über die Geschichte, die faktische Geschichte des Jahres 1917 und bis zum Bürgerkriegende auf den Punkt gebracht. Sowjetrussland 1921 war ein Ungeheuer von Verwüstung und Armut. Also das ist wirklich schwer vorstellbar, aber leider auch hier nicht entsprechend näher auszuführen. Wir haben eine Tradition, sowohl durch den Ersten Weltkrieg als auch vor allen Dingen dann durch den Bürgerkrieg, das wäre der dritte Punkt, einer unglaublichen Brutalisierung der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, wo sich wirklich Rote, Weiße, Grüne nannte man die Bauern und alle anderen, alle durch die Bank weg nicht viel gegeben haben. Also dieser Bürgerkrieg wurde aufs denkbar härteste auf Leben und Tod geführt, stärker als viele vergleichbare Bürgerkriege, die wir kennen. Wer die zeitgenössischen Berichte liest, bekommt da gelegentlich das Gruseln. Und diese scharfe Auseinandersetzung, diese Brutalisierung der Auseinandersetzung, die ja auch letztendlich nicht nur eine militärische, sondern vor allen Dingen eine politische Auseinandersetzung war, hat eben auch zu einem unglaublichen Aufleben eines Freund-Feind-Denkens in politischen Diskussionen geführt. Also am Ende des Bürgerkriegs gab es nur, bist du mein Freund oder bist du mein Feind? Es gibt keine Zwischenphasen und Feinde gehören ausgemerzt, Freunde, sozusagen, ist die andere Seite. Also alle diese Zwischenformen, die eigentlich Formen von auch politischer Demokratie ausmachen, von demokratischem Umgang, waren mit nicht zuletzt der Erfahrung dieses Bürgerkriegs faktisch passé. Dahinter steckt, und das ist natürlich begleitet, viertens von gerade auch im Bürgerkrieg einer unglaublichen autoritären Formierung dieser Gesellschaft, die so vorher nicht angedacht und nicht geplant war. Also es war der Bürgerkrieg, der faktisch diese Ansätze eines Rätesystems zuerst ausgehöhlt und dann auch ad absurdum geführt hat. Es war nicht so, dass von Anfang an der Machtergreifung das Rätesystem von den Bolschewiki zur Disposition gestellt wurde. Ganz im Gegenteil, die Bolschewiki haben sich an die Spitze dieser Bewegung gestellt, haben wesentlich dazu mitgetragen, dass in den Jahren 18, 19 dieses Rätesystem sich über Gesamtrussland ausgeweitet hat, über Sowjetrussland. Sie haben auch immer wieder im Bürgerkrieg versucht, das zu reaktivieren, aber der Bürgerkrieg beruhte eben nun mal in dem entscheidenden Kampf darauf, dass man sagte, man kann eben nicht jetzt nach breitester, direkter Demokratie diesen Bürgerkrieg führen. Und dieser Bürgerkrieg ist eine Übergangsphase und die müssen wir mit strenger Hierarchie führen. Das heißt, im Bürgerkrieg hat es massive Formen struktureller Entdemokratisierung gegeben, der Ausgrenzung von anderen, des Freund-Feind-Denkens, auch der Liquidierung von Nonkonformisten jeder Art. Das ist eben die Verbindung auch dann mit diesem Freund-Feind-Denken. Entscheidend ist dann wirklich, dass in diesem Bürgerkrieg das Wahlprinzip der Räte von unten nach oben, also ein klassisches Wahlprinzip von unten nach oben, schlicht und einfach ersetzt wurde durch das sogenannte Prinzip der Ernennung. Man wählte nicht mehr von unten nach oben, sondern über die Rote Armee die faktische Macht im Lande. Es gab nicht den Staatsapparat, es gab die Rote Armee, es gab die Geheimpolizei, die Tscheka, und dort wurde von oben nach unten ernannt, entsprechend den Bedingungen des Bürgerkriegs. Und dieses Ernennungsprinzip hat sich sozusagen auf dieses Rätesystem draufgesetzt und es ad absurdum geführt, weil es eben genau umgedreht wurde. Und hier finden sich auch die Ursprünge dessen, was wir später dann eine in Anführungszeichen sozialistische Bürokratie nennen, durch dieses Ernennungsprinzip. Das ist die Macht, mit der Stalin hochgekommen ist. Der andere Punkt und nicht unwichtiger, ist sozusagen die gesellschaftliche Grundlage des Bürgerkriegs, die sogenannten klassenpolitischen Folgen des Bürgerkriegs. Am Ende des Bürgerkriegs 21 war es so, dass die Bauernschaft hat bis dahin die Bolschewiki im Bürgerkrieg unterstützt. Der Grund ist ganz einfach, man wollte auf gar keinen Fall, dass die zaristische Obrigkeit zurückkommt, weil dann kommen die Gutsbesitzer zurück. Die Bolschewiki waren der Garant. Diese Situation war 1921 erledigt. Es war klar, der Zarismus und die Gutsbesitzer kommen nicht zurück. Und da hat ein Großteil der Bauernschaft gesagt, den Bolschewiki, jetzt ist aber auch Schluss mit euren kollektivistischen, kriegskommunistischen Versuchen. Wir sind Bauern, wir wollen unser Land ernten und bestellen. Das heißt, hier ist eine der sozialen Grundlagen sehr massiv ins Trudeln gekommen und auch die andere soziale Grundlage der Bolschewiki-Herrschaft. Die Arbeiterklasse ist massiv ins Trudeln gekommen, weil ein Großteil der klassenbewussten Arbeiter, die den Oktober 1917 durchgeführt haben, sind dann in die Rote Armee gegangen, in den Staatsapparat. Ein Großteil ist einfach im Bürgerkrieg gefallen und der Rest war dann plötzlich im Staatsapparat. Es waren keine Arbeiter mehr. Und die Arbeiterschaft 1920/21 wurde fast komplett neu aufgebaut von neuen Bauern, von vor allen Dingen Frauen. Und hier wurde sozusagen eine soziale Klasse neu konstituiert, die natürlich eben nicht mehr diese Tradition auch des politischen Klassenbewusstseins hatte. Das sind die klassenpolitischen Folgen des Bürgerkriegs, die man im Hinterkopf haben muss. Und das Ganze sind sozusagen noch die innerrussischen Aspekte. Dann kommt natürlich Anfang der 20er Jahre hinzu das Außenpolitische. Die haben es mehrfach gehört. Die Bolschewiki setzten auf eine Weltrevolution, um ihre strukturellen Rückstände gut zu machen. Das war Anfang der 20er Jahre absehbar, dass das mindestens nicht so schnell kommt. Das heißt, diese Revolution blieb isoliert, national isoliert. Und das hat natürlich dieses Erbe von Krieg, Revolution und Bürgerkrieg noch mal gewichtiger gemacht. Und das ist die Ausgangslage dann für die 20er Jahre, wo eine Rekonstruktion beginnt dieser Gesellschaft, die gekennzeichnet ist durch zwei unterschiedliche Prozesse. Das eine ist, ich habe es angedeutet, eine autoritäre politische Formierung, die stattgefunden hat, die 21 quasi vollendet war. Sozusagen, es gab nicht nur die Oppositionsgruppen waren endgültig verboten, nicht nur das Rätesystem war ausgehöhlt. Selbst in der bolschewistischen Partei wurde das Fraktionsverbot beschlossen und selbst dort, was bis dahin ein Hort der Demokratie war, der demokratischen Diskussion, wurde sozusagen eine autoritäre Formierung ohne Zeitangabe, also auch vorübergehend auf Dauer gemacht. Das haben sie als notwendig erachtet, die Bolschewiki, aber sie wussten um die Probleme und haben versucht, das dem entgegenzugehen, indem sie gesagt haben, aber sozusagen im stattdessen oder als Ersatz oder als Versuch müssen wir in Fragen der Ökonomie und der Kultur andere Wege gehen. Und hier findet keine autoritäre Formierung statt, sondern eine Öffnungspolitik in den 20er Jahren. Das heißt, mit dem Übergang zur NEP wird die Bauernschaft, wird der bäuerliche Handel wieder zugelassen. Die Bauern haben wieder die Möglichkeit, über Mehrprodukt, ihren Überschuss zu verfügen. Sie können wieder auch zu Geld machen, zu Handel machen. Also Form von Marktwirtschaft, die im Kriegskommunismus während des Bürgerkriegs radikal ausgemerzt wurden, schlicht und einfach gestrichen. Das war eine Form von Tauschwirtschaft, proletarischer, wurden wieder zugelassen und damit natürlich auch eine gewisse Öffnung, auch eine gewisse Liberalisierung. In einem gewissen Sinne kann man vielleicht sogar von einer Demokratisierung sprechen, wurde wieder zugelassen, was die Bauernschaften, was die bäuerliche Landwirtschaft angeht. Die Ablieferungspflicht wurde durch eine Naturalsteuer ersetzt und man ging eben über zu diesen Beziehungen. In der Industrie war es anders, aber nicht ähnlich. Das heißt, man hatte immer noch eine gewisse Kernindustrie, die große und Mittelindustrie, die man eben staatlich, also nationalisiert und staatlich kontrolliert hat. Das Verkehrswesen, Banken und Kreditwesen, das waren sozusagen die großen Punkte, wo es eine, auch eine Rekonstruktion von neuer Arbeiterschaft gegeben hat, eine langsame Rekonstruktion. Und hier wurde ein Mischsystem entsprechend in Gang gesetzt. Auf der einen Seite nationalisierte Betriebe und dann eben auch bäuerliche Form, Genossenschaftswesen wurde massiv versucht auszubauen. Das ist sozusagen eine ökonomische Form von Liberalisierung, die hier stattgefunden hat, die dann nochmal begleitet wurde in Fragen der Kulturpolitik, die hier auch weit über liberale Tendenzen hinausgegangen sind, emanzipative Tendenzen deutlicher hatte. Also das Land wurde systematisch alphabetisiert, Alphabetisierungskampagnen in der Bildungs- und Aufklärungspolitik wurde massiv sich engagiert und auch wirklich an den Werten der klassischen Aufklärung sich orientiert. Die Frauen- und Geschlechterpolitik hat Maßstäbe gesetzt, die noch am Ende des 20. Jahrhunderts sozusagen als Vorbild dienen können. Der künstlerische Avantgardismus ist das Stichwort für die künstlerischen Freiheiten. Also die ganzen 20er Jahre sind ein Panoptikum an elementaren Bewegungsversuchen, wirklich eine Form von kultureller und auch teilweise ökonomischer Freiheit zu installieren. Aber immer, das ist der entscheidende Punkt, gekoppelt, im Hinterkopf behalten, vor dem Hintergrund der feststehenden politischen autoritären Formierung. Da wurde seit 1921 nicht mehr dran gerüttelt. Es war klar, politisch keinerlei Zugeständnisse an Freiheitstradition, aber eben in Fragen von Ökonomie und Kultur. Das hat dann dazu geführt, diese autoritäre politische Formierung, ich habe es angedeutet mit dem Fraktionsverbot, hat dazu geführt, dass es auch zu politischen Auseinandersetzungen gekommen ist, aber in Form eines ganz scharfen Fraktionskampfes. Also schon Anfang 2021 hatten wir die Arbeiteropposition, aber dann 23 nochmal kommt es zu einer neuen linken Opposition, die sich um Trotzki und andere rum formiert, die versucht, innerhalb der bolschewistischen Partei zu sagen, wir müssen doch wieder ein Stück weit diese Demokratisierung auch in politischen Fragen, auch innerhalb der bolschewistischen Partei vorwärts treiben. Also ein Fraktionskampf um Redemokratisierung und auch um neue Formen von Ökonomie, erste Versuche einer planwirtschaftlichen Industrialisierung, wird hier versucht, innerhalb der bolschewistischen Partei. Diese innerbolschewistischen Debatten werden seit 1923, 24 systematisch relativ schnell mit Repression beantwortet. Das heißt, aus dem Dilemma der politischen Formierung kommen diese innerbolschewistischen Ausbruchsversuche nicht mehr raus. Es kommt später sogar 25, 26 zu einer vereinigten Opposition, einer großen Opposition. Alle diese Bewegungen scheitern aber, weil sie eben mit dem Problem dieser autoritären politischen Formierung nicht vorwärts kommen. Und das ist die Strukturlogik der 20er Jahre hier. Wir haben also die ökonomische und kulturelle auf der einen und die politische Sphäre auf der anderen gehen auseinander. Es entsteht sozusagen eine Schere. Und auch hier natürlich immer im Hinterkopf behalten, aber leider zu selten thematisiert, auch von mir, die weltrevolutionären Entwicklungen. Das heißt, man hatte auch in den 20er Jahren Hoffnung, es kommt eine neue Phase, wo eine neue Revolution von Westen kommt und wo wir dann auch wieder unsere Öffnung auch politisch machen können. Sie kam nicht zuletzt auch aufgrund einer falschen Politik der russischen kommunistischen Internationale. Also die Revolutionsversuche 21, 23 in Deutschland, der antikoloniale Kampf in den 20er Jahren, China, die Revolution in China 1927. Alle diese Sachen sind eigentlich wichtig und werden zu selten betrachtet, aber auch hier, ich will sie wenigstens kurz erwähnt haben. Und wir haben dann die Situation, das ist die Strukturentwicklung der 20er Jahre, und wir haben dann eine Entwicklung hin, dass diese Schere, die sich hier öffnet zwischen der politischen Formierung und der Liberalisierung in der Fragen der Ökonomie und der Kultur, dann Ende der 20er Jahre vor eine neue Krisensituation gerät. Und das ist, bezeichnet man so im Landläufigen als die große Getreidekrise. Also wir haben Situationen 1926, 27, nur kurz ein paar entscheidende Daten, 150 Millionen Menschen in Sowjetrussland, 120 Millionen von den 150 leben auf dem Dorfe. Also das ist immer noch das Verhältnis, circa 3 Millionen Arbeiter, also so viel wie vor dem Krieg, 1 Million Arbeitslose. Das ist so ein bisschen die gesellschaftliche Kontur. Und dann haben wir 1927, 28 aufgrund unterschiedlicher, auch klimatischer Bedingungen, eine neue Getreidekrise, und das Regime gerät in Probleme, weil es eben die Nahrungsgrundlage verliert. Weil eben die Bauern sagen, wir kriegen für das, was wir hier ernten, kriegen wir nicht genug Geld, also halten wir es zurück. Und in dieser Situation glaubt sich nun die bolschewistische Führung nicht anders zu wehren, als massiv zurückzugreifen auf die kriegskommunistischen Methoden des Terrors und des Bürgerkriegs, der Abgabepflicht. Das heißt, man sagt, wir holen, wenn ihr es uns nicht gebt, dann holen wir es uns, und wir holen es uns mit Gewalt. Das heißt, auch hier zur Frage der Bauern. Aber wir haben sozusagen hier diese Getreidekrise, die dann im Jahre 27, 28 zu einem Politikwechsel dann führt, die begleitet ist von einer Niederschlagung dieser innerbolschewistischen Opposition, die dagegen ist. Also nun werden Trotzki, Sinowjew, Kamenew, alle anderen werden sozusagen ausgebotet und bis außer Partei geschmissen. Und das ist dann die Grundlage, um damit eben nun diese neue Form von Kriegskommunismus aufs Land zu treiben und zu sagen, dann holen wir uns alles das, was wir von euch nicht über den Markt bekommen. Und das nennt man dann am Ende der 20er Jahre Stalins zweite Revolution, weil natürlich sie mit der Person Stalin verbunden ist, weil Stalin derjenige ist, der sich in diesen bolschewistischen Fraktionskämpfen dann durchsetzt. und auf diese Politik setzt. Das heißt, es wird dann ab 28, 29 gesetzt auf eine forcierte Massenkollektivierung. Also das alte Problem der Bauernwirtschaften wird mit Gewalt und Terror versucht zu lösen, indem man sie versucht, in eine staatlich kontrollierte Form von Landwirtschaft zu treiben, die russischen Bauern. Und es wird eine Form von forcierter Zwangsindustrialisierung mit planwirtschaftlichen Methoden in Gang gesetzt. Auch diese beruht grundsätzlich und fast geradezu offen auf Gewalt. Ich will nur, und das ist eben die Lage 28, 29, und nur eine Illustration dazu. Schon damals, schon von Beginn an, ist diese Politik der Massenkollektivierung, der Zwangsindustrialisierung mit unglaublichen Widerständen aus breiten Teilen der Bevölkerung verbunden. Und zwar auch nicht nur von Arbeitern, sondern eben auch von Bauern. Ich habe eine Zahl, die stammt aus den 70ern, ist verbürgt. Wahrscheinlich sind die heutigen Zahlen eher höher noch, also das ist mindestens das Minimum. Aber allein im Jahre 1930, also nicht in den späteren Auseinandersetzungen der Schauprozesse und all dem, was den ganzen, was da kommt, schon, also 1930 schon, hat es nachweislich in Sowjetrussland fast 14.000 Massenerhebungen von Bauern gegeben, die sich gewehrt haben gegen diese Form der neuen Bauernpolitik. Hunderttausende von Bauern wurden in diesem Jahr zwangsdeportiert und zwangsumgesiedelt, und mehr als 20.000 von ihnen nur im Jahre 1930 wurden hingerichtet schon. Also schon 1930 haben wir ein Ausmaß an Widerstand und Terror von oben und Widerstand von unten, der unglaubliche Ausmaße angenommen hatte. Und das zieht sich in den 30er Jahren entsprechend durch. Das heißt, um zurückzukommen auf meinen Ausgangspunkt, wir erleben Ende der 20er Jahre, dass diese Schere, von der ich sprach, am Anfang der 20er Jahre, also Liberalisierung in der Ökonomie und Kulturpolitik, Formierung in der im politischen Feld, nun diese Schere wird geschlossen, indem das politische Feld quasi sich durchsetzt, auch gegen die Ökonomie und gegen die Kultur. Das heißt, die Methoden der politischen Formierung ergreifen die gesamte Gesellschaft, ergreifen quasi, werden zum allumfassenden Prinzip. Diese Schere wird geschlossen und es entsteht eine allumfassende Despotie. Das kann man nicht anders nennen, man muss es so nennen. Und der spätere Massenterror ist eigentlich nur noch die Antwort, die letzte Antwort auf diese Widerstände, die das auslöst in dieser Gesellschaft. Also in den ersten fünf Jahren der 30er Jahre ist es ein einziger Bürgerkrieg, den wir dort feststellen können. Und der wird am Ende eben wirklich, es ist nicht der Anfang dieser Massenterror der zweiten Hälfte der 30er Jahre, sondern es ist der Endpunkt einer endgültigen Durchsetzung und Formierung, weil mittlerweile auch bekannt ist, was man früher nicht wusste, bis 1937 hat es innerhalb des bolschewistischen Führungszirkels immense Widerstände gegeben und Versuche, Stalin abzusetzen. Das heißt, sie waren alle nach außen hin Stalinisten, nach innen drin waren sie es nicht. Sie haben versucht, ihn bis zum Schluss sozusagen noch zu... Erst dieser Massenterror, erst die Jahre 37, 38, hat Stalin wirklich dauerhaft erlaubt, sein Regime zu sichern. Aber das ist sozusagen die Schere, hier ist der Endpunkt der 30er Jahre. Und wenn man sozusagen zum letzten Punkt kommt, zum Abschluss... Das ist so die Entwicklungstendenz, die ich aufzeigen wollte. Und wenn man sich da noch ein bisschen von löst, könnte man sagen, sozusagen, muss man wirklich feststellen, das ist, greift die Diskussion auch schon von gestern auf, mit Kontinuität und Bruch, die Sowjetunion in den 30er Jahren war eine gänzlich strukturell andere als die Sowjetunion der 20er Jahre und erst recht eine gänzlich andere als Sowjetrussland 1918. Man kann das an allen großen Punkten feststellen. Das politische System war überhaupt nicht mehr vergleichbar in den 30er Jahren mit dem, was 1918 war. Von dem Versuch eines Rätesystems ist man über ein Parteisystem dann zu einer bürokratischen Diktatur gekommen, die nichts mehr, kaum noch etwas Vergleichbares hatte. Im ökonomischen System ist man vom kriegskommunistischen System über ein Mischsystem in den 20er Jahren zur Zwangskollektivierung und zur Zwangsindustrialisierung, zu einer bürokratischen Planwirtschaft gekommen, die strukturell gänzlich anders funktionierte als in den Jahren vorher. In der Kulturpolitik haben die 30er Jahre nichts mehr zu tun mit den 20er Jahren oder geschweige denn mit den Jahren 1917, 18, 19. Weg von der Aufklärung, weg vom Egalitarismus hin zu einem konservativen Konformismus in jeder Form der Kulturpolitik, auch in der Geschlechterpolitik, in allen Fragen. Wir haben es schon auch gestern ein paar Mal gehört. Auch im Personal war die Sowjetunion in den 30er Jahren etwas gänzlich anders. Es hat einen vollkommenen Elitenaustausch gegeben. Die Leute, die die 30er Jahre regiert haben, waren nicht mehr mit Namen, Ausnahme von Stalin und einer Handvoll, aber mehr nicht, waren gänzlich andere Figuren. Die Ideologie war eine ganz andere. Der Marxismus der 30er Jahre, der sogenannte Marxismus-Leninismus, hatte nichts mit Lenin zu tun, sondern war ein Produkt der 20er, vor allen Dingen der 30er Jahre. Es war nicht mehr eine Theorie der Revolution, sondern, wie es Oskar Negt so wunderschön mal ausgedrückt hat, eine Theorie der Produktion. Das war also sozusagen eine Legitimationswissenschaft, um konformistische Leute zum Produzieren zu bringen. Das ist die Tradition des Marxismus mit all dem Mechanismus, mit all dem Vulgärmaterialismus, das man immer noch mitschleppt. Also auch hier, auch in der marxistischen Theorie, hat sich das ganze Bild komplett verändert. Die kommunistische Internationale der 30er Jahre hatte überhaupt nichts mehr zu tun mit dem, was 1918, 19 war. Man war nur noch eine wie es so schön hieß, Grenzwache der UdSSR. Man hat nicht mehr die Revolution international vorangetrieben, sondern man war dazu da, diplomatisch die Sowjetunion zu verteidigen. Das heißt, eine ganz andere Politikform. Letzter Punkt, der zu erwähnen ist, auch hier wieder eigentlich der weitgehendste, selbst, das ist natürlich für Marxisten die entscheidende Frage, selbst die Klassen der Gesellschaft waren grundsätzlich andere. Das ist das eine der spannenden Sachen. Die Arbeiterschaft in den 30er Jahren hatte personell, kulturell mit allem nichts zu tun mit dem des Jahres 1918 oder den 20er Jahren. Es war eine neu aus dem Boden gestampfte, unter besonderen Bedingungen des Konformismus aufgebaute Arbeiterklasse. Auch die Bauernschaft, ich habe es angedeutet, Zwangskollektivierung war vollkommen eine andere, die nach anderen Regeln funktionierte. Und selbst letzter Punkt, und da verdanke ich sozusagen auch, will nochmal hinweisen, wenn er schon hier sitzt, Boris Kagelitzky, der in den 80er Jahren ein ganz tolles Buch geschrieben hat, The Thinking Read, wo er aufzeigt, dass selbst die Intelligenz, die Intelligenzschicht vollkommen neu aufgebaut, strukturiert wurde. Die Intelligenzia-Leute der Revolution, des Bürgerkriegs und danach waren alle weg. Sie waren alle weg im Exil, sie waren im Gulag oder sonst was. Es wurde eine neue Intelligenz kreiert aus Arbeitern und Bauern, die entsprechend borniert waren, die wirklich als Intellektuelle total borniert waren. Und das verbindet sich mit diesem Marxismus-Leninismus. Also in all dem, was eine Gesellschaft ausmacht, kann man sagen, dass Sowjetrussland in den 30er Jahren etwas komplett anderes war und hat trotzdem drüber gestanden, die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Das ist natürlich der Widerspruch, mit dem wir es zu tun haben. Damit will ich schließen mit diesem Hinweis, dass eben das Problem der Kontinuität natürlich da ist. Es gibt Kontinuitäten von Lenin zu Stalin. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein tiefer, ein blutiger Bruch, der hier stattgefunden hat. Und das ist etwas, was natürlich unbedingt zu berücksichtigen ist bei unseren Diskussionen, wie wir damit umgehen. Insofern danke.